Ja, das Thema heute ist Entrückung. Und dann habe ich schon gemerkt, da sind einige sehr gespannt. Und über das Thema habe ich ja schon mal vor kurzem gepredigt, so im Jahr 2020. Und zwar in der FEG bei uns. Aber damals war der Fokus mehr auf der erfüllten Prophetie und warum das so zuverlässig ist, dass sich auch die Prophetien, die noch ausstehen, dass sich die auch noch erfüllen werden. Also wir haben in der Schrift sehr viele Prophetien, die sich erfüllt haben. Und es gibt aber noch eine ganze Menge, die sind noch in der Zukunft. Aber genauso, wie sich die Prophetien erfüllt haben in der Vergangenheit, genauso sicher und tatsächlich und bis ins Kleinste werden sich auch die Prophetien erfüllen, die noch in der Zukunft sind. Und in der Zukunft ist jetzt auch noch diese Entrückung. Genau, also diese Prophetie von der Entrückung, die ist ja in der breiten Öffentlichkeit von in unserer Gesellschaft ziemlich unbekannt. Also wenn man mit ganz normalen Leuten spricht, dann Entrückung, kann man das essen? Nee. Aber unter Christen ist es schon bekannt, aber es ist leider auch oft der Grund für Streitigkeiten. Also da wird ziemlich gestritten, ist die Entrückung jetzt vor der großen Trübsal oder ist sie während der großen Trübsal oder danach? Und es gibt auch welche, die sagen, die war ja schon, die Leute gibt es auch. Aber es gibt ja auch ziemlich viele Themen, über die sich Christen streiten. Nicht? Über die Dreieinigkeitslehre, über die Tauffrage, die Abendmahlspraxis, die Vorherbestimmung und so weiter und so weiter. Und die Lehre, die Entrückung, ist nun auch eine davon. Und um die geht es heute ja. Und ich gebe euch ein ganz festes Versprechen, ich gebe heute nicht den Streithansel. Okay. Die Entrückung, die wird zwar an nur zwei Stellen im Neuen Testament angesprochen, aber hat so vieles, wie vieles andere, hat es auch ganz weitreichende Auswirkungen und es berührt sogar die Fundamente von unserem Glauben. Aber die Tauffrage oder die Abendmahlspraxis, die berühren ja auch die Fundamente unseres Glaubens. Aber ganz wichtig, sie sind nicht die Fundamente unseres Glaubens. Genau. Das sind alles so Lehrfragen, aber was unseren Glauben ausmacht, sind nicht die Lehren, denn die machen alle Religionen mehr oder weniger aus. Unser Glaube besteht in einer Beziehung zu einem Lehrer. Genauer gesagt, zu dem Lehrer überhaupt. Seid ihr eigentlich schon mal so gefragt worden, was ist eigentlich der wesentliche Unterschied von eurem Glauben und all den anderen Religionen? Was würdet ihr da antworten? Es gibt da etliches, was man da antworten könnte. Und es hängt auch alles irgendwie zusammen. Aber das Wesentliche ist es, zu wem oder zu was führen wir die Menschen, mit denen wir über unseren Glauben reden. Und das ist so wichtig, dass wir das niemals aus den Augen verlieren. Wir führen Menschen weder zu uns noch zu irgendeiner Religion, sondern zu einer Person, zu einer lebendigen Person, zu dem Herrn Jesus Christus. Und damit, und das gehört auch da dazu, wir führen die Menschen, mit denen wir über den Glauben reden, oder wir wollen, dass sie eine eigene Beziehung zu diesem lebendigen Herrn bekommen. Er oder sie, die sollen ihm nachfolgen und nicht mir und nicht uns. Und deshalb hat auch der Apostel Paulus den Korinthern geschrieben, dass er unter ihnen nichts anderes gelehrt haben wollte als nur Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Das ist im Kapitel 2. Und im Anfang vom 15. Kapitel hat er das nochmal bekräftigt und das Evangelium in ein paar kurzen Sätzen erklärt. Also ich finde es ehrlich gesagt ganz furchtbar, wie viele Christen sich gegenseitig anfeinden wegen Lehrfragen. Wenn man da so einschlägige YouTube-Videos anschaut, schlimm, wie Christen sich da übereinander herziehen. Aber nicht nur dort. Also vor ganz langer Zeit hat mir mal einer im Ostbahnhof ein Traktat gegeben. Und es hat mich so schockiert, dass ich es nach bestimmt 30 Jahren nicht vergessen habe. Es war nämlich kein Traktat, das mich zu Jesus führen sollte, obwohl ich für ihn ja ein Fremder war. Und er hat es ja ganz öffentlich für alle verteilt, an jedermann. Aber es war eine Schrift gegen die Charismatiker. Also ich bin nicht mit allen Lehren der Charismatiker einverstanden, von meinem Bibelverständnis her. Aber ich weiß, wenn Jesus im Herzen eines Menschen wohnt, dann ist er mein Bruder oder meine Schwester. Punkt. Ganz gleich, das gilt auch für Katholiken, Adventisten, Pfingstler, Neuapostolische und sonst irgendwelche. Jesus im Herzen ist entscheidend. Und dann passt zwischen meinem Bruder oder meiner Schwester und mir kein Blatt Papier. Und es gibt noch etwas, was auch ganz wichtig ist, was unseren Glauben eigentlich von jeder Religion unterscheidet. Und zwar, unser Glaube beruht auf geschichtlichen Tatsachen. Und die sind von Augenzeugen berichtet worden. Und es hat nichts mit schönen religiösen Gefühlen zu tun, sondern mit der knallharten Realität. Und das merkt man bei jedem Blick auf den Kalender. Wir haben jetzt das Jahr 2026. Nach was? Eben. Dass Jesus gelebt und am Kreuz gestorben ist, steht nicht nur in der Bibel. Da gibt es auch noch andere Quellen. Und dafür, dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist, da gibt es jede Menge Beweise, wenn man nur unvoreingenommen prüft. Da gibt es wissenschaftliche Beweise, historische Beweise, aber auch, und das ist ganz wichtig, persönlich erlebbare. Also ich rede zum Beispiel seit über 50 Jahren mit ihm. Und ich bin nicht so blöd, dass ich nicht merken würde, dass er nicht da ist. Im Gegenteil, ich erlebe das immer und immer wieder, dass ich Antworten auf meine Fragen bekomme und auch so Rückmeldungen auf das, was ich ihm gesagt habe. Aber das gilt nicht nur für mir, das gilt für jeden Menschen, der mit ihm in dem gebotenen Respekt redet. Jesus ist wirklich da. Und ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit, unser Glaube an Jesus Christus beruht nicht auf Lehren oder religiösen Zeremonien oder sonst was, sondern auf ganz und gar realen und auch überprüfbaren Tatsachen. Zum Beispiel die geschichtlichen Tatsachen, die nicht nur für die Christen sichtbar waren, sondern die sich in aller Öffentlichkeit ereigneten. Zum Beispiel, als der Lazarus 4 Tage im Grab war und von Jesus auferweckt wurde, da waren auf dem Friedhof eine ganze Menge Leute. Und zwar nicht nur Freunde von Jesus, ne? Und auch die ganzen anderen von Jesus gewirkten Wunder, das waren keine Heldensagen, sondern wie gesagt Berichte von Augenzeugen und die geschahen in aller Öffentlichkeit. Mindestens 2-mal waren es Tausende von Leuten. Und dass die Bibel Gottes Wort ist, hat sich auch schon 100-fach gezeigt, erwiesen durch erfüllte Prophetie. Und da hat man eine Zeit lang behauptet, dass diese Aussagen einfach nachträglich geschrieben worden sind, um so den Eindruck zu erwecken, das wäre ein Prophetien gewesen. Und zwar aus dem Grund, weil diese Voraussagen, die die Bibel gemacht hat, so detailliert waren, so genau. Und hat man gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass man das vorher weiß. Ne? Genau. Und dann war diese Bibelkritik und hat gesagt, das ist ja nachträglich geschrieben worden. Nicht? Und bis man dann am Toten Meer, im Qumran, diese alten Schriftrollen gefunden hat. Und die hat man dann untersuchen können mit der C14-Methode. Also ganz eine wissenschaftliche Methode, wie alt die sind. Und die waren dann nachweislich mindestens 100, sogar bis 150 Jahre vorher abgeschrieben worden. Und 150 Jahre vorher ist eben nicht nachträglich. Und welches Jahr schreiben wir in 150 Jahren? 2176. Aber auch in unserer Zeit hat sich schon Prophetie erfüllt. Und wer seine alte Lutherbibel hat, der kann das selber nachlesen, dass das Volk Israel in alle Länder der Welt zerstreut werden wird. Das ist 70 nach Christus passiert. Aber am Ende der Tage wieder in ihrem Land gesammelt wird. Und das ist geschehen 1948 durch einen UN-Beschluss, praktisch über Nacht. Und das ist genauso, wie es in Jesaja 66 vorausgesagt worden ist. Praktisch über Nacht oder an einem Tag wird das Land Israel wieder entstehen. Und das kann man jetzt in diesen alten Lutherbibeln ja nachlesen. Und das ist dann auch nicht nachträglich geschrieben worden. Genau. Also noch 100 Jahre vor diesem Ereignis von 1948, da hätte sich kein Mensch vorstellen können, dass es in Palästina wieder einen Staat Israel gibt. Aber das, was sich die Menschen vorstellen können, das war noch nie ein Maßstab für Realität. Und genauso ist es jetzt auch mit der Entrückung. Auch die wird sich tatsächlich genauso ereignen, wie es die Schrift voraussagt. Und dieser Glaube an die Schrift ist nun auch die Grundlage von dieser heutigen Predigt über die Entrückung. Und zwar nicht über die Aspekte, über die man spekulieren oder dann diskutieren oder vielleicht auch streiten könnte, sondern nur das, was schwarz auf weiß im 1. Thessalonicher Kapitel 4 und in 1. Korinther 15 steht. Ja, wir haben vorher schon gesagt, es gibt Streit, es gibt Christen, die streiten sich, ob das vorher ist oder nachher oder ob schon geschehen ist und so weiter. Aber in diesen beiden Texten steht so vieles, was wirklich wichtig ist. Und das wollen wir uns heute Vers für Vers anschauen. Also im 1. Thessalonicher Kapitel 4, ab Vers 13 bis 18. Vers 13 schreibt der Paulus nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Wir wollten euch darüber nicht im Unklaren lassen, liebe Geschwister. Und dann kommt was Wichtiges, denn ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Also die Thessalonicher hatten da eine Frage an den Paulus geschrieben und das Antwort sagt er, er will sie nicht im Unklaren lassen und aus dem Grund, damit sie nicht traurig sind wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Also die Frage, die sie hatten, war deswegen, weil sie hatten diese Erwartung, dass Jesus sehr bald wiederkommen würde, zu ihren Lebzeiten. Und dann haben sie jetzt feststellen müssen, okay, da sind ja schon welche gestorben. Wie ist es mit denen? Ja, und dann hatten sie die Angst, dass sie dann praktisch mit diesen gestorbenen Geschwistern oder Verwandten und so weiter, dass sie die erst wiedersehen würden in der Auferstehung am letzten Tage. Also ganz, ganz am Schluss. Und das war also eine ungute Vorstellung für die. Und da sagt eben der Paulus, so wird es nicht sein. Aber da kommen wir dann noch drauf. Das war ja auch so, dass sie die erfahren haben, von der Apostelgeschichte her, dass Jesus genauso wiederkommen wird, wie er aufgefahren ist. Und in Propheten Sacharja, da steht ja auch, dass er wiederkommen wird, und zwar auch wieder auf den Ölberg. Und da wird sich der Ölberg spalten, wird ein großes Tal geben und so weiter. Und das war also diese Erwartung, die sie hatten. Genau. Und da wollte eben der Paulus Klarheit schaffen. Und Klarheit bedeutet eine ganz reale Sicht der Dinge, wie eine saubere Windschutzscheibe am Auto. Und dann begründet er noch wirklich, wie wichtig ist, dass sie den Punkt Klarheit haben, damit sie nicht traurig sind. Die Traurigkeit als Christ ist eine andere, weil sie mit einer Hoffnung verbunden ist auf ein Wiedersehen. Und da wird den Christen oft vorgeworfen, dass diese Hoffnung nur so eine billige Vertröstung auf das Jenseits wäre. Also billig ist es schon deswegen nicht, weil sie Jesus das Leben gekostet hat. Und dann kann man daran auch wieder sehen, dass die Hoffnung auf ein Wiedersehen ganz bestimmt nicht nur eine Möglichkeit ist, sondern eine Tatsache. Denn Jesus ist ja auch tatsächlich körperlich gestorben und auferstanden. Und was für eine Hoffnung haben die Atheisten, dass alles endgültig aus und vorbei ist? Das ist aber leider nicht mal eine Tatsache. Und jetzt in Vers 14 begründet der Apostel Paulus nun die Hoffnung. Und dann, wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auferwecken wird. Und da setzt er nun was voraus, was vielleicht gar nicht so sicher ist. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben, wieder auferstanden ist, dann bedeutet dieses Glauben das, dass wir das einfach für wahr halten, so im Kopf? Nein, echter Glaube hat immer ein Weil. Weil ich glaube, dass es regnet wird, nehme ich einen Schirm mit. Ein ganz banales Beispiel. Und der Petrus hat einen so großen Fischfang gemacht, weil er Jesus gehorchte. Obwohl es für ihn unlogisch war, am Tag die Netze auszuwerfen, statt in der Nacht. Und so ziemlich alle Wunder sind geschehen, nachdem Menschen das taten, was Jesus ihnen sagte, weil sie ihm glaubten. Und hier ist das Weil: weil wir glauben, dass Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass und dann. Und dann kommt es worauf? Dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auferwecken wird. Aber da kommt noch mehr an Hoffnung für die Thessalonicher in dem Vers 15. Denn mit einem Ausspruch des Herrn kann ich euch versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein werden. Und die Sicherheit, die er jetzt den Geschwistern vermittelt, begründet sich in einem Wort des Herrn. Etwas Sichereres als das Wort des Herrn gibt es im ganzen Universum nicht. Denn er sagt ja selbst, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich lese jetzt mal diese Aussage mal in einer falschen Übersetzung, um etwas deutlich zu machen. Himmel und Erde könnten vergehen, aber meine Worte wahrscheinlich nicht. Merkt ihr diesen Unterschied? Himmel und Erde werden vergehen, nicht könnten. Und jetzt ist die Frage, auf welches Wort unseres Herrn Jesus bezieht sich der Apostel hier? Hier werden doch zwei Gruppen von Menschen angesprochen. Also erstens die, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Und zweitens die noch am Leben sind, wenn er wiederkommt. Machen wir mal einen Abstecher ins Johannesevangelium, Kapitel 11, 25 und 26. Da sagte Jesus, ganz bekannter Vers, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann, und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das, fragte die Martha. Hier haben wir diese zwei Gruppen. Die einen werden leben, obwohl sie gestorben sind, und die anderen werden gar nicht sterben, wenn sie am Leben sind, bei seiner Wiederkunft, und um die geht es ja in unserem heutigen Thema. Und jetzt sagt hier der Paulus den Thessalonichern, dass die bereits Verstorbenen nicht benachteiligt sein werden gegenüber der zweiten Gruppe. Vers 16 und 17. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelsfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir wie immer bei ihm sein. Und deshalb sollen die Thessaloniker nicht so traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn es ist ja sogar eher umgekehrt. Denn die Auferstehung der Gestorbenen, die kommt zuerst. Aber vor dieser Auferstehung ist noch einiges geboten. Und das hat nichts was mit still und leise, das man so beschreiben könnte. Wenn ein Kommando gerufen wird, dann wird es nicht geflüstert. Und dann ertönt die Stimme eines Engelsfürsten. Stelle ich mir auch nicht unbedingt leise vor. Und dann auch noch die Posaune Gottes. Das hören sogar Taube. Da vibriert alles ganz gewaltig. Und es ist in dieser Hinsicht nicht nebensächlich, ob dieses Ereignis vor, während oder nach der großen Trübsal stattfindet. Wichtig ist doch, dass dieses Ereignis für alle Menschen sichtbar, hörbar und wahrscheinlich auch spürbar sein wird. Und wichtig ist es auch, dass keiner genau weiß, wann es stattfinden wird. Als Christen sollten wir deshalb immer damit rechnen. Und besonders wichtig ist, dass wir zusammen, gemeinsam mit denen, die auferstehen, entrückt werden in Wolken zum Herrn in die Luft. Das sind ja dann noch zwei Aussagen, die auch wichtig sind. Erstens werden wir in Wolken gehüllt, emporgerissen, weil so kann man das griechische Wort übersetzen, und zweitens zum Herrn in die Luft. Das ist dann auch wichtig. Und zwar so in Wolken wie der Herr bei seiner Himmelfahrt. Aber der Herr kommt nicht auf dem Ölberg zu stehen bei der Entrückung. Was sagt uns das logischerweise? Wenn in der Apostelgeschichte und im Propheten Zacharia steht, dass der Herr auf den Ölberg zurückkommen wird und hier werden wir zu ihm hingerissen werden in die Luft, dann kommt er halt zweimal wieder. Einmal für seine Heiligen und dann mit seinen Heiligen. Aber mit diesen Worten des Apostel Paulus sollen wir uns ja gegenseitig trösten. Vers 18. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Und es ist keine Empfehlung, sondern eine Aufforderung. Anfangs habe ich ja gesagt, dass die Entrückung an zwei Stellen in der Bibel beschrieben wird. Nun, die zweite ist im ersten Brief an die Korinther, und zwar logischerweise im Kapitel über die Auferstehung, Kapitel 15. Und es ist ganz wunderbar zu sehen, wie sich diese beiden Stellen ergänzen und bestätigen. Und hier in dem Kapitel 15 wird ja in 58 Versen von Paulus genau erklärt, wie real die Auferstehung der Christen ist und wie felsenfest die Grundlage dafür. Also ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel, sondern nur Teile. Und der Anfang ist schon mal ganz wichtig. Vers 1 bis 3, 6. Ich weise euch noch einmal auf die gute Botschaft hin, die ich euch gebracht habe, liebe Geschwister. Ihr habt sie angenommen, steht darin fest. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch in erster Linie das weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es die Schriften gesagt haben. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es die Schriften gesagt haben. Er ist dem Kephas erschienen, dann dem Kreis der Zwölf, und danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind, nur einige sind entschlafen. Und im Vers 2 wird die Wichtigkeit dieses Fundaments erklärt, denn davon hängt unsere Rettung ab. Deshalb sollen wir sie auch unverfälscht festhalten. Wenn also irgendwelche andere Dinge auch noch für wichtig gehalten werden, außer dem, was Jesus für uns getan hat, dann ist es auf jeden Fall eine Verfälschung. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, dass die Taufe für das Heil auch notwendig ist, dann mindert das Werk von Jesus. Wenn dann Christen, die noch nicht getauft sind, vom Abendmahl ausgeschlossen werden, dann empfinde ich das als Frechheit dem Herrn gegenüber. Denn diese Feier ist für einen jeden, der ihn im Herzen hat, weil er ihn aufgenommen hat. Aber diese Feier ist wiederum auch niemals dazu da, um gerettet zu werden. Denn da wird das gefeiert, weshalb wir gerettet sind. Deshalb müssen wir auch nicht grübeln, ob wir jetzt würdig genug sind, dass wir am Abendmahl teilnehmen. Denn wir feiern die Tatsache, dass Jesus uns würdig gemacht hat. Wir werden auch kein bisschen heiliger, wenn wir Abendmahl feiern. Denn wenn wir uns das einbilden, dann fälschen wir wiederum die Botschaft der Rettung, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, so wie in der Schrift vorausgesagt. Und dass er als Bestätigung von Gott auch für uns auferstanden ist. Also nichts, was wir als Menschen tun oder an uns tun lassen, kann das, was Gott getan hat, noch verbessern. Wir können das nur verschlimmbessern. Und deshalb sind auch die vier Solas von Martin Luther so wichtig. Allein, was Christus für uns getan hat. Und wir empfangen das als allein durch den Glauben und so weiter. Und der Vers 6 ist ja auch wieder interessant für unser Thema. Er ist 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, wo er das geschrieben hat, die man also fragen konnte, weil sie Augenzeugen waren. Etliche aber waren schon gestorben. Und das betraf also auch die anderen Gemeinden, dass schon welche gestorben waren. In Korinth sind da wahrscheinlich besonders viele gestorben, weil sie das Abendmahl in einer ganz unwürdigen Weise gefeiert haben. Da waren einige sogar besoffen. Die Thessaloniker hatten vor allen Dingen die Fragen in Richtung der Wiederkunft des Herrn und die Korinther in Bezug auf die Auferstehung. Beide wollten es genauer wissen, wie man sich das so ganz real vorstellen kann. Scheinbar gab es auch welche, die sich das gar nicht vorstellen konnten und die das in so einer geistigen Ebene verortet haben, ne? Und nicht mehr in der realen Wirklichkeit. Jesus hat aber nach seiner Auferstehung mit Leuten gesprochen. Man konnte ihn sehen, hören und sogar anfassen. Er hat auch vor ihnen gegessen. Und diesen Leuten, also denen, die die Auferstehung ins Religiöse verschoben haben, sagte Paulus, dass sie mal gründlich nachdenken sollen. Denn wenn die Auferstehung nicht wirklich real wäre, also körperlich, dann wäre der ganze christliche Glaube sinnlos. Vers 12 bis 14. Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ist ohne Inhalt. Und diese Unlogik breitet der Apostel nun im Folgenden dann auch ganz gründlich aus. Und dann setzt er in Vers 20 die Realität dagegen. Nun ist Christus aber von den Toten auferstanden. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Und dieses Erstling ist jetzt auch wieder ziemlich wichtig, denn es wurden ja schon vor Jesus' Auferstehung Menschen auferweckt. Also der Lazarus ist ja vor Jesus auferweckt worden. Und der Jüngling zu Nein auch. Und viele andere. Aber es gibt da einen großen Unterschied. Die sind alle dann wieder gestorben. Und zwar aus dem Grund, weil nur ihr alter, sterblicher Körper auferweckt worden ist. Und bei der richtigen Auferstehung, bei der echten Auferstehung, bekommt die Seele einen neuen Körper, einen unsterblichen Körper. In den Vers 35 und 36 beginnt der Paulus mit der Erklärung dafür und breitet sie bis Vers 49 ganz gründlich aus. Aber erst nur 35 und 36. Es wird aber jemand fragen, wie werden die Toten auferweckt? Und was für einen Körper werden sie dann haben? Und der Paulus, wie töricht. Was du säst, muss doch erst sterben, damit es lebendig wird. Moment, wenn unser Körper erst sterben muss, bevor er wirklich lebendig wird, wie ist es dann bei denen, die bei der Wiederkunft unseres Herrn noch am Leben sind? Der Vers 50 bekräftigt das ja auch noch. Ich versichere euch, liebe Geschwister, Menschen aus Fleisch und Blut können keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. So, jetzt sind wir bei der zweiten Stelle, die von der Entrückung spricht, Vers 51 bis 53. Hört zu, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Blitzartig, in einem Augenblick, beim Ton der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt unvergänglich. Und wir werden verwandelt. Denn dieser verwesliche Körper hier muss Unverweslichkeit anziehen und dieser sterbliche Unsterblichkeit. So, und jetzt frage ich euch, klingt das alles nach einer billigen Vertröstung auf das Jenseits oder hat es Hand und Fuß? Ja, das ist ganz realistisch. Man kann es sich zwar nicht so richtig vorstellen, wie es genau sein wird. Ich habe es in meinem Roman so ein bisschen versucht, aber ich glaube jedenfalls, dass dieses Ereignis früher oder später stattfinden wird. Und zwar so real, wie ich hier vorne stehe. Okay, was hat das nun für ein Weil? Weil ich das glaube mit der Wiederkunft des Herrn und unserer Entrückung. Deshalb sitze ich symbolisch auf gepackten Koffern. Und ich mache vielleicht das, was am Ende von Kapitel 4 im Thessalonicher Brief steht. Ich tröste andere mit diesen Worten. Vielleicht tue ich auch das, was im Matthäus-Evangelium steht, und ich verkünde die frohe Botschaft. Denn wer möchte nicht ewig leben? Und zwar dann, wenn Leben dann eben nicht nur existieren bedeutet. Ich sage immer, wenn Jesus von ewigem Leben spricht, dann meint er nicht ewiges Existieren, dann meint er Leben. Wie auch immer, der Apostel Paulus hat da einen guten Vorschlag im letzten Vers von Kapitel 15. Darum bleibt standhaft, liebe Geschwister. Lasst euch nicht erschüttern. Tut euer Bestes für die Sache des Herrn. Denn ihr wisst, in Verbindung mit dem Herrn ist eure Mühe nie umsonst.